Marc fragt nach, der persönliche B2B-Marketing-Podcast.
Hallo liebe B2B-Community, es ist wieder Zeit für Marc fragt nach, heute mit dem Thema Marketingstrategie. Und ich freue mich sehr, eine Expertin am Start zu haben, und zwar die Isabel Hornemann, freischaffende B2B-Marketing-Beraterin. Hallo Isabel.
Hallo Marc, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr gerne. Ich glaube, ist ein Thema, zu dem wir beide sehr viel sagen können und wollen. Viele glauben ja aktuell, KI sei der neue Heilsbringer im Marketing. Aus meiner Sicht, aus der Praxis, wenn ich in Industrieunternehmen unterwegs bin, denke ich eher, eigentlich ist die Strategie das fehlende Puzzlestück, um das B2B-Marketing aufs nächste Level zu heben. Wie siehst du das?
Ja, ich teile deine Einschätzung absolut, denn auch ich bin der Meinung, dass eigentlich eine wohlgemerkt durchdachte und ganzheitliche Strategie aus meiner Sicht sozusagen ein zentrales Puzzlestück ist, um das Bild eigentlich klar zu machen. Denn aktuell nimmt uns die KI noch nicht das Denken ab. Was die Zukunft bringt, ich bin kein Zukunftsforscher, aber momentan ist sie für mich ein leistungsstarkes Werkzeug, das mit Sicherheit den Alltag im B2B extremst bereichern kann auch. Und zwar sei es, dass ich mir Prozesse angucke, sei es, dass ich Datenanalysen machen kann, sei es, dass ich wirklich irgendwelche neuen Inspirationen auch kriege, neue Ideen. Ich sehe es momentan erst als Werkzeug unterstützen für einen B2B-Alltag. Ich sehe es momentan nicht als, ja, ich brauche keine Strategie, mir reicht einfach nur die KI. Aktuell nein, sehe ich nicht, sondern die Strategie ist das Zündlein an der Waage.
Und im Vorgespräch hatten wir uns ja schon mal ein bisschen ausgetauscht und ich glaube, du kennst das auch, wenn man so in durchschnittliches Industrie-KMU reingeht, sagen wir mal 6 Teilnehmer des Meetings, man fragt jeden, was macht ihr eigentlich, kriegt man 6 Antworten. Also ich habe oft den Eindruck, dass selbst innerhalb des Unternehmens oft kein einheitliches Markenverständnis oder keine klare Positionierung gibt. Da fängt es ja quasi schon an. Woran liegt das deiner Meinung nach? Du hast ja sehr, sehr lange in Industrieunternehmen gearbeitet.
Ja, und jedes Mal, wenn ich ins Unternehmen neu reinkam, hatte ich genau diese Baustelle. Jeder sagte mir was anderes. Ich nenne es immer, das ist die klassische Baustelle. Aber das ist so groß, dass ich sage, na, ihr habt eine große Baustelle und manchmal will man sich immer in die kleinen Baustellen wagen. Nein, man muss die große Baustelle angehen. Woran das liegt? Oftmals ist so das Industrieunternehmen, diese mittelständischen Industrieunternehmen sind so ein bisschen, sage ich es mal so schön, so produktverliebt. Es sind ingenieursgetriebene Unternehmen. Meistens ist Marketing erst viel später gekommen. Für was braucht man das? Wir haben noch das richtige Produkt. Das kann auch alles vor zig Jahren ganz gut gewesen sein, weil es das Produkt einfach noch nicht in dem Wettbewerbsumfeld gab. Aber letztlich ist es eine gewisse Art an Verliebtheit in sein eigenes Baby. Kann man ja auch nachvollziehen, wofür brauche ich da Marketing und wofür brauche ich eigentlich die Zielgruppe, ist ja eigentlich auch super. Manchmal ist nicht nur die Positionierung fehlend, sondern auch eigentlich, für wen mache ich das denn eigentlich, was ich auch oft erlebt habe. Aber ich merke, dass sie ganz stark unter Druck kommen und das Bild von Marketing, was früher ja die Werbeabteilung war, man hat einen Flyer gemacht mit schönen Textchen und schönen Bildchen, dass man merkt, da sind so zwei Züge dran. Die einen noch, die meinen, eine Marketingabteilung ist so eine Serviceabteilung, die ad hoc, wenn ich was reinschiebe, mal ein schönes Bildchen und ein schönes Textchen macht. Und gleichzeitig die merken, hey, wir brauchen mehr. Wir laufen echt in Gefahren rein da draußen. Der Wettbewerb wird härter, wenn wir uns hier nicht sichtbar machen. Dann haben wir ganz andere Probleme. Und das merke ich. Aber ich glaube, es kommt erstmal von der Technologie- oder Produktverliebtheit.
Ja, das ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Und dann kommen ja oft auch noch interne Silos dazu. Ne? Also das meistgenannte Beispiel ist natürlich Marketing und Vertrieb. Aber es gibt ja oft auch noch andere, auch zur Produktentwicklung oder zum Service oder Produktmarketing, wenn es sowas gibt. Wie auch aus deiner Erfahrung jetzt, als du in Unternehmen warst, was gibt es für Taktiken, um die zu überwinden, um da wirklich zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu kommen?
Ja, ich hab immer oft auch hier mit so Metaphern oder mit Bildern gearbeitet und habe versucht, Brücken zu bauen. Also ich bin aufs Produktmanagement zugegangen, ich bin auf den Vertrieb zugegangen und habe am Ende eigentlich gesagt, Leute, wir sitzen alle im gleichen Boot oder nehmen wir es doch mal ganz einfach so, der Vertrieb ist, ich sage mal, Der Vertrieb ist Teil des Marketings. Er ist die Kür des Marketings, weil letztlich, wenn sich ein Unternehmen einen Vertrieb, einen One-to-One-Verkauf leisten kann, dann ist das die Kür des Marketings. Alle anderen Kanäle sind begleitend. Wenn wir da an ein Fußballspiel denken, und ich sage immer, wir im Marketing machen die Flanke. Und je besser die Flanke ist, desto besser kannst du das Tor schießen. Das heißt, wir machen die Lead-Generierung, wir zeigen dir, wo du hin kannst. Nein, in der Regel in der Industrie ist nicht das Marketing, das das Tor schießt. Wir machen gute Flanken. Und so versuche ich das immer zu erklären und sage, das ist ein gemeinschaftliches Spiel, was wir hier machen. Und mit dem bin ich eigentlich ganz gut gefahren, weil das Bild war wohl sehr stark. Und habe dann immer gesagt, am Ende ist das Schlimmste, was passieren kann, dass Marketing irgendeine Kampagne macht, dass der Vertrieb nicht möchte, weil er wird es dann auch nicht verkaufen. Dann wird es heißen, ja, das sind die vom Marketing, wissen Sie, die haben uns irgendwas dahingestellt. Das ist fatal. Eine Zielgruppe des Marketings ist unter anderem der Vertrieb. Der muss überzeugt werden, dass das, was wir tun, zielführend und ihm einen Mehrwert bietet. Weil er könnte auch auf der anderen Seite sitzen und der Kunde sein.
Ja, eine wichtige Zielgruppe, die gerne vergessen wird, ist auch der Kunde.
Genau, das ist der Kunde, definitiv.
Und ich glaube auch die Produktentwicklung, das wäre dann noch 2-3 Stufen weiter, glaube ich, wenn man dann wirklich dahin gehen würde zu sagen, idealerweise würde das Marketing sogar schon in die Entwicklung neuer Produkte involviert. Absolut. Denn dann würden nicht weiterhin Produkte für sehr viel Geld und Zeit entwickelt, die dann, wenn sie rauskommen, eigentlich feststellen, dass die gar kein Market-Need haben. Ne?
Aber dieser Dialog findet gerade statt, dass ich erlebe, habe das selber erlebt in vielen Unternehmen, weil wir immer gesagt haben, wir müssen viel früher anfangen, viel früher. Das heißt also, Produktentwicklungsprozesse sind auch jetzt mittlerweile, sie fangen peu à peu an, je nachdem, wie groß wirklich die Unternehmen sind und das Verständnis schon da ist, wirklich anzufangen, im Rahmen des Produktentwicklungsprozesses auch zu sagen, wann müssen wir mit der Vermarktung starten und wie fangen wir an, das Produkt zu vermarkten, wenn es auf einem soliden Fundament auch steht, dass man es vermarkten kann.
Und du hattest auch schon gesagt, ja, viele Industrieunternehmen sind Ingenieurs-, Produkttechnik getrieben. Absolut. Das stellen wir halt auch mal wieder fest, dass es doch den Unternehmen, selbst wenn sie große oder auch professionelle Marketing-Teams haben, immer noch schwerfällt, so die Kundenperspektive einzunehmen. Aus deiner Erfahrung von der Unternehmensseite, warum ist das so, dass das so schwerfällt?
Zum einen, weil die Unternehmen produktorientiert denken. Also das ist so diese Selbstverliebtheit ins Produkt selber. Das heißt, man redet in Produktfeatures, neue USPs, hey, ich habe super Produktvorteil, anstatt dass man es andersrum denkt und sagt, was hat denn der da drüben für ein Problem? Der will ein Bild an die Wand. Ja, der will nicht das Loch in der Wand, sondern der will ein Bild an die Wand hängen und dafür braucht er einen Nagel und einen Hammer. Und ich kann jetzt hingehen und sagen, ich habe den besten Hammer oder ich habe den besten Nagel oder ich sage, ich schaffe dir die Lösung, dass du das Bild an die Wand kriegst, ja, und hast ein schönes Bild. Also diesen Perspektivwechsel, den hat man noch nicht eingenommen. Das liegt unter anderem daran, weil bisher immer das Produkt im Fokus stand. Und zum anderen hat man die Abteilungen auch sehr als Serviceabteilung, so im Sinne von Marketingabteilungen haben oftmals ein schwächeres Standing in den Unternehmen. Das heißt, die werden wirklich so als Abwicklungsabteilung gesehen und so im Sinne von, wir wissen, was das Richtige für den Kunden ist. Auch mit einer gewissen Arroganz, wo ich sage, nee, sie wissen es oftmals nicht, es müsste andersrum betrachtet werden. Und das heißt also, diesen Blickwinkel von einer Produktkommunikation in eine Zielgruppenkommunikation zu nehmen, also in Lösungen zu denken. Und dann ist das Produkt nicht mehr im Mittelpunkt, sondern das Mittel zum Zweck. Und das ist natürlich, das tut ein bisschen weh dem einen oder anderen. Vor allem, wenn man mit Produktmanagern spricht und die dann sagen, aber es ist doch, das muss doch jetzt ganz vorne draufstehen, dass das Produkt XYZ ist. Nein, du musst den Mehrwert kommunizieren, den das Produkt schafft. Und diesen Switch zu kriegen, der ist nicht einfach. Manche denken dann, dass sie einfach ihren Standard-Produktflyer nur in die Zielgruppe schicken. Sie werden schon verstehen, was ich da schicke. Sie müssen die gesamte Sprache ändern aus meiner Sicht. Sie müssen im Endeffekt die Story andersrum erzählen. Und diesen Blickwinkel, den haben viele nicht gelernt. Und das braucht eine gewisse Zeit und das ist auch ein anderes Denken. Das ist auch ein Change-Prozess in den Unternehmen, kundenorientiert zu denken. Und manche tun sich da auch wirklich sehr schwer.
Das sehe ich auch so. Und im Endeffekt betrifft es so oft sogar nicht nur das Marketing und wie ich mit Kunden spreche, wo und wie ich ihn anspreche und so, sondern teilweise auch das gesamte Geschäftsmodell. Und da sehe ich eben oft, dass der Vertrieb unheimliche Probleme hatte. Ich sage immer, in der Vergangenheit haben die halt Boxen verkauft. Also egal, welche Maschinen jetzt das Unternehmen herstellt, sagen wir mal Motoren, ist er halt zu seinen Stammkunden vorbeigefahren, hat 100 Motoren verkauft. So, und jetzt sagst du dem, du, der einzelne Motor ist gar nicht mehr interessant, weil der Wettbewerb hat zu 98% den gleichen Motor. Jetzt musst du dem erklären, wie er seine Uptime hochkriegt oder wie er seine CapEx oder OPEX irgendwie runterkriegt und so weiter. Und wie er mit digitalen Service-Modellen die Fabrik der Zukunft schafft und so weiter. Und da stehen dann viele Vertriebler da wie der Ochs vom Berg. Und da funktionieren auch viele Incentive-Modelle und wie überhaupt dieser persönliche Vertrieb gearbeitet hat und strukturiert ist, überhaupt nicht mehr. Ne? Weil die sagen, ja, aber solange ich weiter danach bezahlt werde, wie viel Motoren ich verkaufe, ist mir das restliche Gedöns ziemlich egal. Also da, das ist immer interessant, wenn du dann im Marketing-Elfenbeinturm in der Zentrale mit dem Marketing-Team redest, was die denken, was das Messaging des Unternehmens ist. Und dann fährst du mal mit dem Vertriebler zum Anwenderbericht und merkst, dass da liegen ungefähr 20 Jahre dazwischen.
Definitiv.
Das ist ja immer, was heißt erschreckend, aber ja, interessant zu sehen. Und da merkt man eben, dass da dieses, dass das Umdenken eigentlich noch viel tiefer gehen müsste als aktuell die Diskussion, wie ich sie so wahrnehme. Oder wie siehst du das?
Ich sehe es sehr ähnlich, dass im Endeffekt Marketing ist nicht nur eine Abteilung. Marketing ist eine Philosophie, die von oben runter gebrochen wird. Das heißt, überall ist eigentlich ein Marketingdenken. Und wie kann ich das, wie kann ich was für den Kunden lösen? Welche Bedürfnisse hat er? Welche Probleme hat er? Wenn ich in diesen Facetten denke, komme ich an ganz andere Dinge und dann gehe ich entlang seiner Anwendung, seiner Prozesskette und gucke an, was können wir dazu beitragen, dass im Endeffekt sein Prozess rund läuft. Und das ist aber ein ganz anderer Ansatz. Und plötzlich ist es nämlich so, dass Vertrieb einen Teil dazu beiträgt, Service einen Teil dazu beiträgt, Marketing mit den digitalen Services oder auch mit den Offline oder auch mit den Plattformen der Messen für eine Interaktion, die entsprechenden Möglichkeiten bietet, um Lösungen zu schaffen. Ja? Und das ist das Interessante, dass es noch so schwierig zu greifen ist. Also es wird einfach noch nicht erfasst. Es bedarf unheimlich viel Überzeugungsarbeit, dass das nicht einfach eine Abteilung ist, so der Vertrieb kommt, ich kann nicht verkaufen, weil ich keinen Flyer habe. Nein, das ist nicht die Arbeit. Die Arbeit ist, warum er nicht verkaufen kann, weil er vielleicht den falschen Ansatz noch wert und bisher über einen Produktverkauf gegangen ist und vielleicht mal nach links und rechts gucken sollte mit seinem Counterpart im Unternehmen und sagen, was ist denn eigentlich, warum brauchst du denn jetzt den Motor? Wieso willst du denn jetzt den 1:1 und wir gehen nur über den Preis? Vielleicht gucken wir uns mal deinen ganzen Prozess an, vielleicht haben wir was ganz anderes, was viel besser zu dem passt, weil man nie hinterfragt hat, wofür hast du es denn verwendet? Ja, ich könnte theoretisch auch einen Nagel in die Wand hauen mit der Rückseite eines Schraubenziehers. Ja, und dann verkauft er dem die ganze Zeit einen Schraubenzieher, anstatt dass man vielleicht, ey, es geht ja auch mit dem Hammer. Also, dass man was hinterfragt und sagt, das war vielleicht bis dahin so, aber plötzlich haben sich die ganzen Schnittstellen vorne und hinten verändert und das wird mittlerweile nicht angeguckt. Das heißt also, diese Kenntnis der Zielgruppe wird immer wichtiger. Und zwar dieses Vor- und Nach- gelagerte. Auch das Thema, was hast du denn für Probleme im Ausland? Wie schnell musst du denn da liefern? Das heißt, das gesamte Paket wird insgesamt wichtiger. Thema Nachhaltigkeit. Und das sind nicht Themen, die man einmal da im Marke spielt, so im Sinne von, jetzt braucht man noch einen grünen Anstrich. Nein, das muss authentisch sein, das muss passen, das muss überzeugend und belegt geführt werden.
Genau, da spielen ja 1000 Faktoren eine Rolle von Supply Chain, Einkauf, Material in der eigenen Produktion, in der eigenen Entwicklung und so weiter, Verpackung und so weiter und so weiter. Und ja, dass diese cross-funktionalen Teams und Funktionen haben, einige Unternehmen machen das natürlich schon, die es wirklich erkannt haben. Aber das sind, um auch fair zu sein, das sind auch Riesenherausforderungen für KMUs. Ne? Also weil das klingt als externer Berater immer so neunmal klug, kommst da rein, sagst, ich sagte, wie alles einfacher und toller ginge. Das sind Riesenherausforderungen für kleine Unternehmen, auch Investitionen so zu stemmen. Und ich glaube, da wird es auch ganz andere Ansätze geben von Allianzen, Zusammenarbeit, teilweise vielleicht sogar mit dem Wettbewerb und Ähnliches, ne? Wo viele Dinge auch im Bereich KI und so weiter, glaube ich, teilweise gar nicht alleine zu leisten sind. Ne? Also da wird sicher viele Marktveränderungen geben. Ne?
Absolut, und es macht ja auch Angst, weil die kleinen Unternehmen, die jetzt merken, wie sie eigentlich, ich sage jetzt mal, das Marketing in eine Nische gestellt haben und nicht mitgezogen haben, das führt jetzt auch zu Angst, weil jetzt merken sie natürlich auch, huch, und wie mache ich es jetzt? Und dann steht man vor so einer großen Frage, ne? Da geht einem sozusagen eine Baustelle auf und plötzlich merkt man so, ach, ich kann da nicht nur, wie sagt man es beim Handwerker, man möchte eigentlich nur streichen und plötzlich löst sich die Tapete ab und man hat auch noch ein Unterputzproblem. Ja. Ja, das ist dann das, was man plötzlich merkt und dann denkt so, und wie mache ich das jetzt? Das ist ja auch was, vor allem wenn man dann eigentlich nicht unbedingt marketingorientiert ist und sagt, helf mir. Also es ist eine gewisse Hilflosigkeit dann auch da. Was mache ich denn jetzt zuerst? Dann hat man diese großen Buzzwörter, ja, Positionierung, Vision, Mission, Strategie, Purpose. Und das Ganze wird immer größer und die Leute fühlen sich immer kleiner und sagen, ja, was muss ich denn jetzt zuerst machen? Also dieses, dann wird ganz schnell, was ich erlebt habe, auch viel bringt viel. So Hauptsache jede Kampagne raus, jede unterschiedlich, nicht abgestimmt, ne, Hauptsache Produkt raus, jetzt haben wir Sichtbarkeit. Das führt zu so einem Blindaktionismus, was bei den Abteilungen noch mehr Arbeit führt. Und manchmal ist es wirklich sinniger, erstmal zu sagen, okay, da ist eine Baustelle. Einfach mal kurz also nicht nur kurz, sondern einfach mal anzuhalten und zu sortieren und zu ordnen. Das ist wirklich echt was, wo ich selber für mich auch gemerkt habe, in vielen Unternehmen, in die ich reingekommen bin und dachte so, okay, wow, das ist aber eine Baustelle hier. Dann erstmal das ankommen zu lassen und zu realisieren, da kann ich nicht nur ein Pflaster drüber kleben. Ja,
und das zuzulassen. Ja, das ist, glaube ich, eine der Hauptchallenges der Marketingteams in Industrieunternehmen, dass die so getrieben sind von diesem operativen Hamsterrad, dass du für Strategie in der Regel einfach gar keine Zeit ist oder die nicht genommen wird. Kann man dann drüber streiten. Aber das, und man könnte sich so viel Zeit und Geld sparen, wenn man das einmal machen würde. Ja, aber es ist so ein, dreht sich halt so im Kreis. Ne? Und du hattest ja vorhin auch schon angedeutet, dass ja, in vielen Industrieunternehmen die Marketingabteilungen leider aufgrund einiger der Dinge, die wir auch schon diskutiert haben, noch nicht so das Standing haben und teilweise ja auch gar nicht in wichtige Entscheidungen einbezogen werden. Also oft sind die ja gar nicht Mitglied im Management und ähnlich, sondern reporten dann irgendwo an Sales oder so. Woran liegt das und was macht das auch mit einem aus deiner Erfahrung, als du eben auf Unternehmensseite warst?
Also die Dynamik, die in den letzten 20 Jahren war, sei es produktentwicklungstechnisch, hat natürlich oftmals dazu geführt, dass Unternehmen immer größer geworden sind, viele Leute gewachsen sind, die Prozesse und die Strukturen nicht nachgezogen worden sind und man eigentlich den Fokus aufs Verkaufen gelegt hat, so, und aber vieles wirklich einfach nicht angegangen hat. Wie gesagt, diese Rufe dann zwischen, ich muss Hauptsache nur umsetzen und zwischen Strategie war am Anfang eher Hauptsache umsetzen und dann hat man natürlich auch Marketingabteilungen gehabt, wo dann einfach wirklich auch Umsetzungstypen da saßen, die haben nicht in Strategie gedacht und je mehr man natürlich dann neue Leute hinzugezogen hat, kamen auch immer mehr die Anforderungen, hey Leute, wir brauchen Marke, die Welt ist global, man sieht, was andere machen und wie die stärker werden und wie die im Endeffekt exponentiell wachsen und so im Sinne von, ja, wir brauchen jetzt was und dieses Anhalten und sich durchsetzen. Das ist es wirklich eine Haltung einnehmen, also für die Marketingleiter einfach wirklich, oder ich habe, das war so wirklich auch ein bisschen den Kampf zu sagen, dieses machen wir jetzt so, wir machen das, wir brauchen das, sonst haben wir hinten raus ein Problem. Das auch aufzuzeigen und auch in den Dialog zu gehen. Oh Gott, wir hatten ja ganz lange auch die Diskussion, sind Messen noch notwendig oder nicht notwendig? Immer die Kostendiskussion. Ich weiß nicht, wie oft ich sie geführt habe. Und sich dann nicht unterbuttern zu lassen, sondern einfach wirklich auch zu sagen, ich gehe in die Belegführung. Ich gehe da rein. Und der Messestand wird nicht nur danach beurteilt, wie er aussieht, sondern wie viel Leads generiert werden. Dass wir klassische KPIs definieren und dann sagen, das ist unser Ziel und darauf bauen wir auch alles auf. Also es bedarf auch einer gewissen, natürlich auch eine Eigenhaltung des Marketings, ja. Der Vertrieb hat eine Eigenhaltung, auch das Marketing zu sagen, nein, wir sind nicht nur Umsetzer, wir sind Teil dieses Unternehmens, wir generieren einen absoluten strategischen Unternehmenswert, der wichtig ist, um dass dieses Unternehmen auch in Zukunft besteht.
Ja, da würde ich mir teilweise auch auf jeden Fall ein bisschen mehr Selbstbewusstsein wünschen. Und ich hoffe halt, dass durch die neuen Möglichkeiten mehr Leute auch dazu übergehen, die Daten, die ja auch größtenteils schon da sind, also fast alle Unternehmen haben ja schon Daten, auch wenn sie jetzt noch keine super teuren sonst was Tools haben. Aber selbst wenn es nur eine Excel-Liste ist oder was auch immer man nutzt, aber es sind ja immer Daten da, dass man diese Sachen auch wirklich nutzt für die Belegführung, wenn, sag ich mal, reine Argumentation nicht zieht, dass man eben sagt, guck mal, das ist zum Beispiel beim Messen der Invest, so und so viele Leute standen da auf dem Stand rum, die kosten so und so viel pro Stunde. Ne? Da stehen 50 eigene Sales-Mitarbeiter alleine schon bei manchen Unternehmen. Und wenn du das zusammenrechnest, kannst du eigentlich direkt alle Messeauftritte absagen, wenn du auch rein auf den ROI, also finanziellen ROI gehst. Gibt natürlich eben noch tausend andere Vorteile, was eine Messe hat. Ne? Und gerade in Deutschland, jeder bestätigt ja eigentlich, ja, die funktionieren, aber worauf basieren sie denn, diese Meinung? Ne? Also ne? Da kann man eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber ja, einfach diese Empfehlung, glaube ich, so möglichst datenbasiert mal zu arbeiten, zu sagen, ja, okay, wenn du das glaubst, gerne, ich drehe den Anspruch an, das mal eine Gegenmeinung aufzubauen und dir mal ein paar Argumente zu liefern. Ne? Oder lass uns doch mal, gib mir doch mal 10.000 Euro nur, das ist ja ein Klacks im Vergleich zu den 300.000, die er für den Messeauftritt ausgibt, gib mir mal 10.000 Euro und ich probiere mal was anderes aus und dann können wir doch das mal nebeneinander legen oder sowas. Ne? Also, dass man einfach sich in kleinen Schritten vorarbeitet, mal was ausprobiert und dann mit den Zahlen zurückgeht und in der Kurve vor allem auch nicht so in den Konflikt geht, dass man sagt, ihr seid blöd und Marketing weiß es besser oder sowas, sondern ganz im Gegenteil, dass man eben sagt, wir wollen eigentlich gemeinsam dieses Ziel erreichen, das Unternehmen nach vorne zu bringen.
Und vor allem, es gibt so schöne kleine Beispiele, die so einen Aha-Effekt oftmals generieren. Also ich muss da so an zwei Sachen denken, vor allem an Messen. Wenn so viele mitsprechen bei Messen, und wir wissen, dass Messen eines der teuersten Elemente ist in der Kommunikation, aber interessanterweise wird dann auch immer darüber gesprochen, welche Zonierung, welchen inhaltlichen Aufbau man hat und dann immer gesagt hat, ich kann ja meine Jacke gar nirgendwo aufhängen, wir brauchen eine größere Garderobe auf dem Messestand. Ja. Und ich dann sage, Mensch, da gehst du für 1 Euro raus und gibst deine Jacke ab. Übrigens, der Stand kostet circa 500 bis 800 Quadratmeter. Bei 3 Meter Garderobe würde ich das nicht empfehlen. Und ruckzuck hat man eine Kostenfaktor mal ganz kurz sichtbar gemacht. Und wenn dann der Finance dabei steht, dann fragt er sich ja, Moment mal, warum hat denn da das Marketing nicht mehr Einfluss? Also, oder auch wenn man dann zum Beispiel sagt, in den Messebögen müsste zum Beispiel auch mal abgefragt werden, über was sich denn der Vertrieb mit dem oder mit Vertrieb oder Produktmanagement und wer auch immer das Gespräch führt, unterhalten hat, damit wir gucken, ob das, was ausgestellt wird, überhaupt eine Berechtigung hat, auf dem Messestand zu haben. Ruckzuck, da brauche ich noch nicht mal Zahlen, da kann ich sagen, also wir hatten circa so und so viel Quadratmeter für Thema X. In den Messebögen kam es mit 2% vor. Ist es es wert, das nochmal auszustellen? Und ruckzuck sind wir in einer ganz anderen Diskussion und das Marketing hätte den Ball weg. Und da muss ich noch nicht mal den KPI sagen, sondern einfach nur zu sagen, Leute, wir sind natürlich sind wir ein Cost-Center, aber unser Ziel ist es, den meisten Impact zu generieren. Was auch immer wir als Ziel, da sind wir bei einem anderen Thema, denn definiert haben. Ziele definieren halte ich für ein immens wichtiges Thema, wo man immer so ein bisschen sagt, ach, was kann man doch nicht so richtig greifen. Doch, man kann alles mit Zielen definieren.
Und ja, es müssen ja auch nicht nur rein quantitativ messbare Ziele sein. Genau. Es können ja auch softe Ziele oder so sein, aber es hilft auf jeden Fall, um eigentlich egal bei wem, auch in Personalgesprächen oder so, um eine Leistung überhaupt bewerten zu können, muss man ja Ziele haben, wo man danach sagen kann, wurden die erreicht, ja oder nein und warum nicht. Und auch dafür kannst du wieder viele Gründe geben, warum es vielleicht auch manche, die außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. Ne? Aber wenn man gar keinen Zielhorizont hat, weiß man auch nicht, wo man hinlaufen soll. Ne? Und du hattest ja auch gesagt, im Alltag ist es unglaublich schwer, als Marketing-Team aus diesem, ja, hier eine Broschüre, da ein Messestand, hier ein Produktlaunch, da eine Pressemitteilung, aus diesem eine Kampagne nach dem anderen rausfeuern, rauszukommen, zigtausend Meetings und PowerPoints. Wie kann man das schaffen, als Marketing, also Inhouse-Marketing-Team da auszubrechen, um eben sicherzustellen, dass man sich diese Zeit für Strategie nimmt?
Ja, absolut. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich noch gar nicht da, da rief man mich schon an und sagte mir, Frau Neumann, Ihr Terminkalender, also ich hatte noch nicht gestartet, Ihr Terminkalender ist schon die nächsten 4 Wochen komplett gefüllt. Und ich war noch nicht mal gestartet. Fand ich sehr, sehr interessant. Und das ist natürlich wirklich so, man rennt wirklich von Meeting zu Meeting und ich habe dann einfach für mich entschieden, das ist auch eine Haltung. Auch hier bedarf es einer Haltung, zu sagen, okay, dann setzen wir Prioritäten. Dann höre ich oft von Leuten, ja, aber ich kriege ja keine Prioritäten vorgesetzt. Wenn ich keine kriege, habe ich angefangen, mir selber welche zu setzen und diese wiederum nach oben zu spielen. Je nachdem, ob man auf ganz oberster Ebene ist, ist es was anderes. Dann steuert man, in der Regel sitzt das Marketing eine Ebene drunter im Mittelmanagement. Das heißt, ich habe angefangen, selber Prioritäten zu setzen oder selber, also wenn keine Positionierung da ist, dann einfach mit bestehenden Dingen anzufangen, zu sagen, aber wir gehen wahrscheinlich in die Richtung. Und diese dann auch zu kommunizieren und zu sagen, okay, wir haben keine festgelegt, ich brauche welche, damit diese Mannschaft läuft, wir sind ein Cost-Center, dann gehe ich auf diese Prioritäten, auf diese Zielsetzung, passt das so?
Bis sich einer beschwert, ja.
Bis sich einer beschwert, ansonsten richte ich aus und bin damit eigentlich recht gut gefahren, weil man plötzlich merkte so, huch, jetzt wird ja alles ausgerichtet da drauf, weil jede Maßnahme, jede Begründung wurde dann immer wieder mit, das war übrigens die Zielsetzung. Ich hatte zwar keine Unternehmen oder man hat keine Vorgaben gekriegt aus Unternehmenssicht oder aus Vertriebssicht oder aus Sicht, dann nehme ich an mit dem besten Wissen und Gewissen, weil man hat ja durchaus einen Einblick auch in andere Bereiche, wo man dann sagen kann, ich könnte mir vorstellen, das ist es und fängt dann an zu formulieren. Und ich glaube, da drin liegt auch vielleicht ein bisschen was anfangen. Und zu setzen. Was ich merke ist, viele sind dankbar, weil das alles sehr komplex ist. Es nimmt ja an Komplexität zu, wenn mal angefangen wird und eine Richtung vorgegeben wird. Es ist überhaupt nicht schlimm, die zu korrigieren, aber dass mal jemand sagt, so und das schreiben wir jetzt auch mal fest und sich daran zu halten und eine Kontinuität mal einzubringen, das sind so Dinge, die ich gemerkt habe, die machen auch, haben mir damals unheimlich viel geholfen, ebenfalls ruhiger zu werden und das Team auch mitzunehmen, weil die plötzlich wussten, wo sie denn hinlaufen mussten. Wenn dann was korrigiert wird, sagen wir, ja, besser, wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nichts und haben es definiert oder haben uns was festgelegt, jetzt korrigieren wir es ein bisschen. Aber plötzlich war die Schrittrichtung, es war die Marschroute klar und es war Verbindlichkeit geschaffen, was unheimlich viel Kraft gibt, wenn man Verbindlichkeiten schafft. Und ja, ich habe angefangen, dann wirklich Termine abzusagen, wo keine Agenda ist. Oder wo ich sagte, was ist auch ein, damit gewinnt man allerdings auch an Sichtbarkeit.
Sehr schnell, ja.
Aber wenn das Interessante ist, wenn man dann sagt, ja, mir kann keiner sagen, was die Agenda ist und was mein Mehrwert für dieses Meeting ist, plötzlich stellt man eine Frage in den Raum, die sich dann plötzlich alle stellen, weil man ist ja nicht als Marketing alleine gehetzt, es sind ja viele um einen rum auch gehetzt, die anderen Bereiche. Das ist ja eine Dynamik, die sich so aufstellt. Und das Interessante ist, wenn man dann einfach mal sagt, also ich habe das Gesetz, die Priorität und ich gehe dahin, wo eine Agenda ist, weil sonst weiß ich ja nicht, auf was ich mich vorbereite. Also auch eine Vorbereitung, dass man vorbereitet in Termine geht. Auch
sehr. Ach komm, jetzt bist du aber verrückt, du. Auch noch.
Nee, das ist mein Ernst.
Vorbereitung auch noch.
Vorbereitung.
Und jetzt sag bloß, dass auch noch was Produktives rauskommt bei den Meetings auch noch.
Das gehört dazu, dass man da beim Thema bleibt und dann oftmals nicht ins Detail abschweift, weil man hat ja oftmals Themen, die einen dann auch berühren. Nein, aber das sind Kleinigkeiten. Also man kann nicht alles auf einmal setzen. Nochmal, man kann eine Baustelle nicht schließen und man kann auch nichts stopfen, aber man kann manche Dinge mal für sich festlegen. Und wie gesagt, ein Thema war das Prioritäten und Annahmen setzen. Hilft ungemein. Und wie sollen wir laufen als Marketing? Man kriegt Druck, ohne dass ich Annahmen habe. Und das kann man als Marketingleiter versuchen zu setzen in Abstimmung. Ja, dann schreibe ich es mal runter. Ist nicht einfach, aber man schreibt es mal. Wenn es nicht gefällt, in Anführungszeichen, gefällt, ist auch so ein gefällt mir nicht, dann okay, dann schreibe ich es wieder um. Wäre es dann das, wo wir erreichen wollen? Aber dass man eine Laufrichtung hat, wenigstens ein bisschen Autobahn, fahren wir in Norden oder in Süden? Das würde ich gern wissen, damit im Nachgang, weil das Marketing wird ja oft zur Rechenschaft gezogen, wenn was nicht läuft, dass ich sagen kann, wenn ich in den Norden fahre, ja, die Badehose habe ich nicht eingepackt, dachte, es wird kalt.
die rufen nicht an, wenn du eine tolle Kampagne gemacht hast, sondern nur, wenn auf Seite 73 im Katalog der Produktname falsch geschrieben ist.
Genau. Oder genau, auf der Ebene wird oftmals diskutiert und ja, dagegen manchmal anzukämpfen ist echt nicht leicht. Aber dagegen kommt man an, wenn man langsam sich eine Struktur aufbaut und sagt, was steht denn oben?
Und wie bekomme ich das denn als Industrieunternehmen hin? Weil jetzt haben wir gesagt, okay, es wäre toll, wenn sich die Leute denn mehr Zeit für Strategien nehmen würden. Nehmen wir mal an, das Unternehmen nimmt sich Zeit für Strategie. Wie kann ich denn da anfangen? Wie komme ich denn aus, sage ich mal, dem Wust an Ideen, Meinungen und so weiter, die in so einem Unternehmen vorhanden sind, zu einer vernünftigen Strategie?
Das Schöne ist, und das fand ich immer wieder, es ist eigentlich alles da.
Da ist es, ja.
Es ist alles da. Ein bisschen wie zu Hause. In den Keller will auch keiner zum Aufräumen. Oh je, da stellt immer jeder nur runter.
Und ertappt, ich bin, ja.
Genau. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung. Ich kann es nur, das ist das, was ich die letzten Jahre auch in der Funktion als Marketingleiterin immer gemacht habe. Ich habe angefangen aufzuräumen. Der ein oder andere hat mich echt angegrinst. Ja, was machst du? Ich kann jetzt nicht. Ich habe immer gesagt, ich muss erst mir einen Überblick verschaffen. Was haben wir? Und dann fing ich an, Inhalte zu sortieren nach Logiken und zu sagen, das passt auf das Thema, das zahlt auf das ein. Und plötzlich bildet sich eine Struktur daraus. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, die meisten Unternehmen haben schon zu 90% alles da. Es gilt daran, das in ein richtiges Fundament mit einer richtigen Architektur aufzubauen. Was steht oben? Was hat welche, also in Abhängigkeiten zu bringen? Was ist wirklich wichtig? Was ist weniger wichtig? Was zahlt auf die Positionierung an? Man sieht sogar, wenn man das erarbeitet, was ist eigentlich die Positionierung? Weil das Unternehmen ist ja die letzten Jahre nicht, hat ja nicht gesprochen. Sei es verbal, wirklich mündlich oder sei es schriftlich. Es hat ja kommuniziert. Und wenn man sich das mal anguckt, wie da kommuniziert ist oder sich mal auch ein Bild von der internen Kultur macht, dann kriegt man relativ viel raus. Ja, das ist Arbeit und für das muss man sich Zeit schaffen. Man muss Raum gewinnen. Und das ist das, wo man dann sagt, in die Meetings gehe ich nicht. Und das wird auch nicht von heute auf morgen aufgebaut sein. Das ist nicht von heute auf morgen aufgebaut. Das braucht echt Zeit. Das ist nicht ein Sprint, wo ich mal kurz 100 Meter laufe und dann sage, jetzt habe ich's. Aber dieses Anfangen, mal so ein Fundament zu schaffen und zu sagen, oh, das könnte es sein und die Leitlinien vorlegen, das ist was, wo ich gemerkt habe, das ist sehr hilfreich. Und wenn man sich da den einen oder anderen mit ins Boot holt, ist das auch hilfreich. Das braucht nicht eine Riesengruppe sein. Und das muss auch gar nicht von oben runter gedacht sein, sondern das einfach mal anfangen und zu sortieren und dann sich mit anderen austauschen, im Vertrieb, guck mal, ich habe mir da was überlegt, kann das auch für euch funktionieren im Produktmanagement? Also sich so sozusagen sagen, guck mal, das könnte euch auch ein Vorteil werden und dann wächst das. Wie gesagt, das ist eher ein Marathon als ein Sprint und ich glaube auch, dass man das sukzessive aufbauen kann und wie gesagt, es ist im Unternehmen alles da. Es ist nur manchmal, wie würde man es sagen, im Keller ein bisschen dreckig geworden. Manche Konzepte sind auch schon, es gibt ja oftmals auch Konzepte, die schon da sind. Auch teilweise von, sei es Beratern, Agenturen, wo einfach dann nicht mehr weiterverfolgt worden sind. Warum auch immer, aber auch die haben sich ja schon Gedanken gemacht.
Die abgespeicherten Personas auf dem Drive, ne? Die
wo auch immer. Und nochmal, da sind teilweise wirkliche Schätze unterwegs. Es wäre nur, sie zu heben und sie in ein Verhältnis zu bringen. Und dann sagt einer, ja, aber dann sind ja viele Agenturen oftmals, die Agenturen arbeiten ja auch immer im Sinne des Unternehmens. Das heißt, wenn man sich das alles anguckt, kann man eigentlich sehr viel daraus lesen.
Das ist auch bei Content ist es ja nicht anders. Ne? Also zumindest die Unternehmen, die jetzt schon seit vielen Jahren Marketing machen, die haben ja oft, Gigabyte an Content schon vorhanden, genau. Ob Website und Broschüren und Artikel und Pressemitteilungen und ich weiß nicht was alles. Trotzdem wird jedes Jahr immer wieder neu weiter kreiert, ohne dass man schaut, was man eigentlich mit den Tonnen an vorhandenem Material eigentlich auch schon noch machen kann, ne? Wie man das zusammenbringen kann, wie man das wiederverwerten kann, wie man eine Konsistenz reinbringen kann vom Messaging und so weiter. Ne? Da wird so viel Geld verbrannt und da hält sich dann auch mein Mitleid mit den B2B-Marketern teilweise so ein bisschen in Grenzen, weil die In Deutschland wird halt gerne gejammert immer, dass kein Geld da ist, keine Ressourcen und mein Chef hört mich nicht und das Unternehmen hört mich nicht und ich habe das Standing nicht und so. Und da sage ich immer, ja, aber wir tun auch unseren Teil dafür, dass das so bleibt, ne? Weil ich gebe da immer gerne das Beispiel von der Produktion, wo ich sage, ein Produktionsleiter, der muss bei jeder Schraube, weiß der nach, wie viel die kostet und da wird geguckt, ob man die noch für 2 Cent günstiger kriegt, um da die Marge irgendwie nach oben zu bringen und so weiter. Und das Marketing hat, nimmt sich das Recht raus, aber ich weiß nicht, ob es das Recht hat, aber nimmt sich oft das Recht raus, für gewisse Marketingaktionen 50.000 Euro aus dem Fenster zu blasen, ohne irgendwem den Beleg dafür zu geben, was das bringt, warum man das gemacht hat. Also einfach nur, weil irgendwer gesagt hat, oh, ich würde gerne mal ein Image-Video haben oder so.
Genau, und ich glaube,
da
auch,
kann ich verstehen, dass man intern dann kein Standing hat, weil als Kollege würde ich auch sagen, du, wenn ich das in meiner Abteilung machen würde, wäre ich schon längst nicht mehr da, ne?
Die Änderung beginnt beim Marketing. Die Haltung des Marketings oder in dem Moment der Marketingleitung, wie auch immer, die gibt in dem Moment auch für das ganze Team die Haltung vor. Ja? Was habe ich selber für eine Haltung? Sehe ich uns als Serviceabteilung? Dann positioniere ich mich im Unternehmen so. Oder sehe ich mich als, ich bin einen Beitrag für den Geschäftserfolg? Ist eine ganz andere Haltung. Also man ist da nicht so alleine, sage ich jetzt mal so, schuld, das Marketing ist so arm. Nein, nein, man hat schon Möglichkeiten, aber es heißt natürlich auch, eine Haltung einzunehmen. Man muss im Endeffekt auch klaren Added Value liefern und sagen, das ist mein Impact dafür. Den muss ich auch zeigen, den muss ich auch sichtbar machen. Ich muss mich als Marketing im Unternehmen sichtbar machen. Das heißt, das fängt schon an und das merkt auch, man merkt ja auch, wenn man gute Leute im Team hat, die kämpfen auch für die Sache und werden sichtbar. Insofern kann man das auch fürs Marketing machen. Dann muss man halt auch sagen, so, ich zeige jetzt mal was, ich stelle jetzt mal was vor und ich gehe in den Vorlauf. Ja, also da gibt es schon Möglichkeiten. Ich sehe das Marketing jetzt nicht in der Opferhaltung.
Ja, das sehe ich auch so. Und du hattest ja gesagt, okay, wenn man jetzt anfängt, diese Sachen zu sortieren, sich eine Basisstrategie, Leitlinien, Ziele zu geben, wie messe ich denn dann den Erfolg, ob das auch die richtigen Strategien sind, ob ich da wirklich einen Impact kreiere mit den Strategien?
Also das allererste ist natürlich für mich, wo will das Unternehmen natürlich mit seinen Zielen, was hat es für eine Zielsetzung und welche Zielgruppe habe ich es? Und dann kann ich natürlich sehr schnell klare Ziele ableiten, die sich, ich sage es jetzt mal ganz platt, über klassische KPIs auch messen lassen. Ja. Das heißt, ich würde KPIs definieren, aber das sind diese, ich sage jetzt mal, einfach nur frei raus, Lead-Generierung, gucke ich natürlich, wie viele Leads habe ich auf einer Messe gemacht, wie viele Follower habe ich gewonnen in den letzten Jahren und habe ich Öffnungsraten, habe ich Kundenbesuche bei meinen Events, also ich kann ja viele Dinge auch messen, aber ich kann natürlich auch Marktanalysen und Kundenanalysen machen und sagen, hey, jetzt gucke ich mir mal den Markenbekanntheitsgrad an. Da geht's schon intern, da weiß ich jetzt schon, da gehen intern die roten Lampen los. Oh Gott, das kostet Geld und Ressource. Das ist übrigens auch was ist. Nicht immer alles ist teuer. Es wird manchmal schon so abgelehnt, das müsste man auch als Marketing mal wieder aufdecken. Nicht alles ist teuer. Es gibt in der Marktforschung auch sogenannte Omnibus-Umfragen, die regelmäßig stattfinden, wo man selber auch mal sich draufsetzen könnte. Also es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, die oftmals nicht sichtbar sind. Aber was ich als absolut wichtigsten Erfolg einer Strategie ist, dass die von intern überhaupt gelebt wird. Also wenn ich eine Strategie habe, dann muss ich die auch von innen nach außen leben und nicht einer Abteilung sagen, ihr seid für die Strategie zuständig und der Rest nicht. Also das heißt, die Leute müssen wissen, wofür sie morgens eigentlich, sage ich jetzt mal, antreten. Worauf zahle ich denn ein? Und das ist das, was ich oftmals merke. Da gibt es eine Strategie, die ist runtergeschrieben. Hast du die PowerPoint angeguckt? So auf gut Deutsch. Dann gibt es das nette Wort Commitment. Wir haben uns alle committed. Heißt Commitment eigentlich auch automatisch so im Sinne von, habe ich es eigentlich auch verstanden? Oftmals habe ich so das Gefühl, so man hat was präsentiert und jetzt brauchen wir das Commitment, aber es wird nicht danach gelebt. Und ich glaube, dass ein bisschen zu einer Strategie mehr gehört, dass ich es im Endeffekt erstmal kommuniziere, dass es verstanden wird, dass man damit einverstanden ist und dass ich dem auch zustimme. Denn erst wenn ich das tue, dann fange ich vielleicht auch zu machen an. Und ich glaube dann, also in dem Moment, wo eine Transparenz und eine Klarheit herrscht, dann fangen Dinge an zu fliegen.
Ich danke dir sehr, Isabel, für deine Zeit und deinen Input. Das war sehr spannend, weil du eben diese hybride Sicht hast jetzt als Beraterin, aber eben auch lange Zeit in Unternehmen gearbeitet hast und da den Schmerz kennst. Und ja, auch wenn wir hier im Podcast immer so drüber sprechen, hört sich das oft so neunmal klug an, aber es geht nicht darum, den Leuten zu erklären, wie sie ihren Job machen. Das wissen die schon selbst und was da schlimm und so ist. Aber manchmal hilft die externe Brille eben, weil man da so drinsteckt, dass man das teilweise entweder nicht sieht oder eben auch nicht weiß, wie man rauskommt. Denn die meisten wissen ja, wo das Problem liegt. Sie wissen eben nur nicht, wie sie es angehen sollen. Das ist mein Gefühl zumindest. Oder wie siehst du es?
Absolut. An manchen Stellen einfach nicht immer Ja sagen, weil jetzt noch was kommt und noch was kommt, sondern kurz sagen, nein, das nicht, weil das ist jetzt wichtig, damit wir laufen können. Dass man sich den Freiraum schafft. Man braucht den Freiraum, um über Strategie nachdenken zu können. Ohne das geht's nicht. Und das heißt, an manchen Stellen Nein sagen, das ist nicht einfach und da gehört verdammt viel Mut dazu, vor allem in einem Unternehmen, wo natürlich auch politisches Unterfangen ist. Aber es rentiert sich, weil man schafft dadurch auch Sichtbarkeit, weil man plötzlich so, huch, wieso sagt denn da jetzt jemand Nein? Ja, weil es wichtig ist, weil man ist ja auch im Interesse der Firma, dass man sagt, das brauchen wir, das ist wirklich wichtig.
Und ich habe noch mein persönliches Learning, weil ich bin zwar selbst in Strategie, glaube ich, auch ganz gut, aber mein Keller muss ich echt auch mal wieder aufräumen. Das habe ich nämlich schon seit Monaten vor, weil mich das jedes Mal nervt, wenn ich in den Keller runtergehe und denke, oh, ist das unordentlich, das muss eigentlich mal aufgeräumt werden, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben bisher.
Einfach mal runtergehen, tief durchatmen, gucken, was da alles liegt.
Strukturieren und loslegen.
Und du wirst Schätze finden, du wirst Dinge finden.
Oh ja, ich weiß sogar manche Schätze, die da unten liegen, aber ja.
Genau, also von daher wünsche ich jetzt mal viel Glück im Keller und ich sage
natürlich auch Dank. In Hamburg hat man das Glück, hier regnet es oft genug, da kann man das mal machen.
Na dann, da kann ich nur sagen, viel Glück und Erfolg.
Ja, ich danke dir. Ciao.
Ciao, danke. Thank you.